Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute Morgen aus dem Johannesevangelium. Und wir stellen uns heute unter einen einzigen Vers, und zwar Johannes Kapitel 16, Vers 11. Aber um des Zusammenhangs willen, lese ich ab Vers 1. Wir hören also Johannes Kapitel 16, die Verse 1 bis 11. Wir konzentrieren uns dann aber auf den letzten Vers des Gelesenen, also auf Vers 11. Dort sagt der Herr: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Dies habe ich euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich: Wohin gehst du? Sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Das, was wir eben gerade gelesen haben, ist eine Unterweisung, die der Sohn Gottes seinen Jüngern gab. Und er gab sie seinen Jüngern am Vorabend seiner Kreuzigung. Und das, was wir hier hören, beziehungsweise auch gelesen haben, das fand also unmittelbar vor der eigentlichen Passion unseres Herrn und Heilandes statt. Es war der Abend, an dem die Feier des Passamals stattfand. Jesus hatte sich mit seinen Jüngern zusammengesetzt. Sie hatten das Passamal gegessen in Erinnerung an die Errettung, an die Befreiung aus dem Land Ägypten. Und am Ende dieses Passamals hatte Jesus das Abendmahl eingesetzt. Und er hatte damit den neuen Bund proklamiert, der in seinem, in Christi Blut aufgerichtet wird. Nachdem das geschehen war, so berichtet Johannes, stand Jesus vom Tisch auf. Er wusch seinen Jüngern die Füße. Kurz danach verschwand Judas in die Nacht. Und im Anschluss daran wandte sich Jesus an seine Jünger und er erläuterte ihnen, was der neue Bund eigentlich inhaltlich ist. Und unter anderem, wir haben es eben gerade gelesen, gab der Sohn Gottes seinen Jüngern die Verheißung, dass der Heilige Geist kommen wird. Und Jesus nennt hier den Heiligen Geist den Beistand. Den Beistand. In anderen Übersetzungen ist das Wort wiedergegeben mit Fürsprecher. Der Reformator Martin Luther übersetzte dieses Wort mit Tröster. Das griechische Wort lautet Parakletos, Paraklet. Und bei diesem Begriff geht es um eine deutlich rechtliche, juristische Funktion. Also das Wort hat den Sinn von Advokat oder Rechtsanwalt oder der, der zur Hilfe herzugerufen wird. Und auch in diesem Sinn dann eben Beistand. Im ersten Johannesbrief, in Kapitel 2, Vers 1, wird genau dieser Begriff Paraklet auf Jesus Christus bezogen. Nicht dort schreibt der Apostel Johannes: Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Beistand, einen Rechtsanwalt, einen Advokaten, einen Fürsprecher bei dem Vater, nämlich Jesus Christus, den Gerechten. Und Jesus selbst verwendet hier in seiner Abschiedsrede die Bezeichnung Paraklet viermal, aber er bezieht sie auf den Heiligen Geist. Nicht die erste Stelle finden wir in Johannes Kapitel 14, Vers 16. Dort sagt er: Und ich will euch einen anderen Parakleten geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Bitte achten wir darauf, dass der Sohn Gottes hier den Heiligen Geist einen anderen Parakleten nennt. Der Geist der Wahrheit ist gewissermaßen der Stellvertreter Jesu Christi. Ich sage und ich betone das ausdrücklich: gewissermaßen ist er der Stellvertreter des Sohnes Gottes. Denn es ist nicht so, dass mit dem Kommen des Geistes Gottes Jesus selbst aufgehört hat, für uns da zu sein. Christus ist nach wie vor der, der sich für uns verwendet. Er ist der treue, der barmherzige hohe Priester. Ich willkomme hier hinein in tiefen Geheimnisse der Dreieinigkeit, aber darüber wollen wir heute Morgen nicht weitersprechen. Und ferner verkündet der Sohn Gottes, dass die Aufgabe des kommenden Parakleten sein wird, die Jünger zu unterweisen. Wir lesen in Kapitel 14 in den Versen 25 bis 26 Folgendes. Da sagt Jesus: Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Paraklet, der Advokat aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. An einer weiteren Stelle verkündet Jesus Christus: Der Paraklet, der Geist der Wahrheit, wird von Jesus Zeugnis ablegen. In Kapitel 15, Vers 26. Übrigens auch diese Formulierung, Zeugnis ablegen, lässt uns erinnern an einen Gerichtsprozess. Da werden Zeugen aufgerufen und gehört. Und hier in Johannes Kapitel 16 dann verheißt der Herr, dass der Heilige Geist kommen wird, um die Welt zu überführen. Von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Auch der Begriff überführen lässt ganz zweifellos an eine Rechtsverhandlung denken. Aber sagen Sie mal, kommt uns das nicht irgendwie ein bisschen merkwürdig vor? Den Heiligen Geist im Zusammenhang zu hören einer Rechtsverhandlung. Ist es nicht eher so, dass wenn wir an den Heiligen Geist denken, dann denken wir an Macht, an Power, an Emotionalität, vielleicht an schöne, überwältigende Gefühle? Aber bitte halten wir fest, wenn Jesus seinen Jüngern den Heiligen Geist verheißt, dann beschreibt er ihn mit einer Funktionsbezeichnung. Und er sieht ihn im Rahmen eines Gerichtsforums. Der Heilige Geist ist offenkundig hier in einem Rechtsstreit involviert. So verheißt Jesus den Heiligen Geist. Und wir merken daran auch, wie weit wir von dem, was die Bibel, was im Kern der Bibel, die Bibel sagt, davon abgerutscht sind heute. Und in diesem Rechtsstreit tritt der Heilige Geist auf, eben als unser Fürsprecher, als unser Advokat, als unser Rechtsberater, als Verteidiger. Er wird sozusagen der Gegner des Anklägers. Und insofern hatten Luther und dann auch übrigens bereits auch die griechischen Kirchenväter, auch Wycliffe übrigens, nicht Unrecht, wenn sie diesen griechischen Begriff Paraklet mit Tröster übersetzt haben. Das ist nicht falsch. Aber bitte füllen wir dann diesen Begriff Tröster nicht irgendwie emotional. Der Heilige Geist tröstet. Ja, aber er tröstet im Gericht. Und zwar insofern, als er unser Rechtsbeistand ist. Er ist ein priesterlicher Tröster. Es geht hier nicht um irgendeinen Gefühlsrausch, sondern um Rechtsfragen. Jesus verheißt uns den Heiligen Geist als Entlastungszeugen in einem Gerichtsprozess. Und es ist tatsächlich so, wenn wir einmal, ich sag mal so in einem Rutsch, in einem Zug, das gesamte Johannesevangelium durchlesen, so dick ist das nicht, man kann es ruhig mal tun, dass Jesus immer wieder während seines gesamten irdischen Dienstes auch seinen eigenen Dienst in Verbindung mit einer Rechtssache bringt. Worum geht es bei dieser Rechtssache? Nun, die Antwort auf diese Frage, die finden wir hier in Johannes 16. Es geht, Jesus sagt es selbst, um die Überführung der Welt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und was das heißt, erläutert der Herr gleich im Folgenden. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, und vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich erwähnte kurz, dass Jesus in dieser Abschiedsrede den Jüngern erläutert, was der neue Bund inhaltlich ist. Aber indem der Herr das erklärt, was der neue Bund ist, bereitet er seine Jünger auf den bevorstehenden Dienst vor. Sie werden bald, in wenigen Tagen, in wenigen Wochen, in der Kraft des Geistes in diese Welt gehen und sie werden Menschen, die das absolut nicht hören wollen, sagen, das einzige Heil, die einzige Rettung für dich, die einzige Möglichkeit, Vergebung deiner Sünde, deiner Schuld zu empfangen, besteht darin, wenn du umkehrst. Wenn du von deiner Sünde des Unglaubens umkehrst. Und weiter werden die Botschafter Christi Zeugnis ablegen von der Gerechtigkeit. Es geht hier um die Gerechtigkeit, die Gott, der Vater, in seinem Sohn auf Golgatha aufgerichtet hat. Und von dieser gewirkten, geschaffenen Gerechtigkeit Gottes werden die Jünger auch Zeugnis ablegen. Und schließlich werden die Jünger proklamieren, dass der Fürst dieser Welt, der Oberste dieser Welt, gerichtet ist. Und es soll in dieser Predigt heute Morgen um diesen dritten Aspekt gehen, um das Gericht an dem Fürsten dieser Welt. Mit dieser Predigt plane ich, eine Predigtreihe anzufangen. Und in dieser Reihe wollen wir nicht, wie Sie das bisher ja gewohnt sind, ein Bibelbuch durchgehen. Vielmehr sollen alle Predigten um dieses eine Thema kreisen. Es soll gehen um die unsichtbare Seite der Wirklichkeit dieser Schöpfung. Natürlich soll es dann auch um die Beantwortung der Frage gehen, welchen Einfluss hat die unsichtbare, aber reale Welt auf unser Leben? Und als Einstieg in diese Serie stellen wir uns heute unter Johannes 16, Vers 11 Und der Titel der Predigt lautet: Satan, der Fürst der Welt, auf Golgatha gerichtet. Satan, der Fürst der Welt, auf Golgatha gerichtet. Und wir wollen dabei auf drei Punkte achten. Erstens, eine häufig übersehene Dimension des Werkes Christi. Es ist Satan, der dort gerichtet wird. Ein zweiter Punkt ist die Berechtigung von Satans tyrannischer Herrschaft. Die Berechtigung. Und das dritte ist die Unrechtmäßigkeit von Satans tyrannischer Herrschaft. Also noch einmal den Titel: Satan, der Fürst der Welt, auf Golgatha gerichtet. Und unser erster Punkt ist eine häufig übersehene Dimension des Werkes Christi, dass Satan gerichtet ist. Meine Brüder und meine Schwestern, ob wir uns nun Kinofilme über das irdische Leben von Jesus anschauen oder ob wir das besser unterlassen, ich übrigens schaue sie mir nicht an, aber eines ist uns allen bekannt: es gibt solche Streifen. Es gibt Movies, in denen das irdische Leben Jesu oder Ausschnitte, also Teile seines Wirkens, auf Zelluloid gebracht wird. Und einer dieser Filme, der dann auch zu einem gigantischen Kinoerfolg wurde, von den Einspielergebnissen gehört er zu den 50 erfolgreichsten Filmen, die jemals in den USA gedreht wurden, war der im Jahr 2004 herausgebrachte Film von Mel Gibson, Die Passion Christi. Wie gesagt, ich habe diesen Film nicht gesehen und ich empfehle auch nicht, sich diese oder auch ähnliche Filme anzuschauen. Aber wenn man im Internet Beurteilungen oder Kritiken über diesen Film liest, dann erfährt man Folgendes: Mel Gibson hat sich darum bemüht, sich eng an den Darlegungen der Berichte in den Evangelien zu orientieren. Der Filmstreifen ist, so ist zu lesen, im Großen und Ganzen ein christlich-volkstümliches Passionsspiel. Bestimmend ist dabei die Darstellung der physischen Qualen Jesu. Gewiss, im Garten Gethsemane erscheint wohl auch einmal der Teufel als Versucher, aber dominierend sind die Gewalt- und Folterszenen. Und deswegen ist der Film übrigens auch erst ab 16 Jahren zugelassen. Meine Brüder und meine Schwestern, wie schrecklich, wie brutal die körperlichen Qualen unseres Herrn Jesus auch waren, eine entscheidende Dimension kommt in diesem Film nicht zum Ausdruck. Und ich behaupte, es ist die entscheidende Dimension der Passion Christi. Das Entscheidende ist nämlich nicht das furchtbare Leiden. Ja, ganz zweifellos hatte Jesus viel am Fleisch gelitten, entsetzlich viel. Aber andererseits haben wir alle schon Berichte über Menschen gehört oder gelesen, die ebenfalls in einer außerordentlichen Weise gepeinigt und qualvoll zu Tode gefoltert wurden. Jesus hat in den Stunden vor seiner Kreuzigung und dann am Kreuz unvorstellbar Grauenhaftes erlitten. Aber das Entscheidende war nicht sein physisches Leiden. Vielmehr ging es im Kern darum, dass der Sohn Gottes in diesem seinem Leiden den Zorn Gottes getragen hat. Es war die totale Gottesferne, die er in jenen Stunden erlitt, und zwar an unserer Stadt. Das ist das absolut Einzigartige. Das ist das, was unvergleichbar ist. Und auf diese Weise hat Jesus Christus über unsere Sünde Gericht gehalten. Er hat dort am Kreuz die Gerechtigkeit Gottes erwirkt und Er ist nach seiner Auferstehung dann in einem Triumphzug ohnegleichen zu Gott, dem Vater, aufgefahren und hat von ihm die Herrschaft über alles empfangen. Denn dort am Kreuz geschah in Wahrheit etwas Gewaltiges. Dort am Kreuz wurde Satan, der Fürst dieser Welt, gerichtet. Die Schlachter 2000-Übersetzung übersetzt hier mit Fürst der Welt. In anderen Übersetzungen ist dieser Ausdruck auch wiedergegeben mit Oberster oder Höchster der Welt. Und vermutlich bringt diese Wiedergabe noch treffender zum Ausdruck, was Jesus seinen Jüngern an diesem Abend vor seiner Kreuzigung mitteilte. Es wird in den kommenden Stunden um alles oder nichts gehen. Entweder ich vollbringe das Werk des Vaters oder diese Welt versinkt im ewigen Verderben. Und dreimal nennt der Herr in diesem Zusammenhang den Satan, den Fürsten, den Obersten der Welt. Nicht die erste Stelle finden wir in Johannes 12. Wir haben sie vorhin in der ersten Schriftlesung gelesen. Nicht diese Ereignisse fanden wenige Tage zuvor statt. Jesus war gerade unter dem Jubel der Massen in Jerusalem eingezogen. Der Abschluss seines öffentlichen Dienstes stand unmittelbar bevor. Da kamen einige Pilger, und zwar aus der griechischen, aus der hellenistischen Welt, deswegen werden sie Griechen genannt, aber es waren Juden, aber eben aus der griechischen Welt. Und irgendwie, Jesus war offensichtlich die Attraktion in Jerusalem. Und sie kommen zu Philippus und sagen ihm, du, wir möchten gerne mal Jesus kennenlernen. Und Philippus sagt nun nicht in einer saloppen Form, kein Problem, ich kenne Jesus gut, ich bin gut bekannt mit ihm, ich mache euch jetzt auch mal mit ihm bekannt. Vielmehr geht Philippus zu Andreas und er teilt ihm das Anliegen mit, dieser Leute. Und dann gehen beide gemeinsam zu Jesus und bringen die Bitte der Griechen vor. Und merkwürdigerweise berichtet Johannes ja dann nicht, ob es zwischen Jesus und diesen Griechen zu einer Begegnung kam. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Vielmehr schildert Johannes, was Jesus den zwei Jüngern erwiderte. Der wies sie hin auf seinen Tod. Und er verglich seinen Tod mit einem Weizenkorn, das in die Erde fällt. Und auf diese Weise, so führt der Herr aus, wenn das Korn in die Erde fällt, wenn es gestorben ist, dann wird es Frucht bringen. Und während Jesus das so sagte, da wird er plötzlich von einer inneren seelischen Erschütterung ergriffen, geradezu überfallen. Jesus berichtet es dann selbst. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Offenkundig ist dem Heiland wieder einmal klar geworden, bei meinem Tod wird es nicht um ein normales Sterben gehen. Es wird nicht darum gehen, dass mein Leib in die Erde gesenkt wird. Vielmehr geht es bei meinem Tod um das Vollbringen des Auftrags meines Vaters. Ich soll als stellvertretendes Sühnopfer die Schuld der gesamten Welt auf mich laden. Jesus stellt dann eine Frage. Soll ich sagen, Vater, rette mich aus dieser Stunde? Nicht? Das ist übrigens kein Ausruf, wie man das in der Schlachterübersetzung meint, verstehen zu sollen, sondern das ist eine Frage. Ja, im Griechischen gibt es keine Satzzeichen. Nicht? Und wir sollten es auch als Frage formulieren. Soll ich das sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Und dann fährt Jesus fort und beantwortet diese Frage. Nein, das will ich nicht sagen. Denn darum bin ich ja gerade in diese Stunde gekommen. Vielmehr will ich sagen, Vater, verherrliche deinen Namen. Darauf kam dann eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn wiederum verherrlichen. Und in diesem Zusammenhang proklamierte Jesus, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt, der Oberste dieses Kosmos, hinausgeworfen werden. Hinausgeworfen offensichtlich aus seinem bisherigen Herrschaftsbereich. Das ist die erste Stelle. Das zweite Mal, wir finden diese Stelle, diese Aussage in Johannes Kapitel 14, Vers 30. Also es ist in den Abschiedsreden, Jesus saß mit seinen Jüngern zusammen und dort erklärte der Herr, ich werde jetzt nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Nicht der Sohn Gottes weiß, dass er in wenigen Stunden im Garten Gethsemane den Soldaten ausgeliefert werden wird. Aber bitte achten wir darauf. Der Herr sagt hier nicht, dann werden die Soldaten von Herodes kommen und mich ergreifen. Vielmehr sagt er, der Fürst der Welt wird kommen. Jesus weiß eben von einer ganz anderen Dimension dessen, was da auf ihn zukommt. Es wird der Satan selbst sein, der zu Jesus kommen wird. Und zwar ganz offenkundig in der Überzeugung, endlich mit Jesus abzurechnen. Endlich, so hoffte der Teufel, wird er über den Sohn Gottes triumphieren. Aber Jesus weist bereits hier darauf hin, dass das, was vom Satan als krönender Meisterstreich beabsichtigt worden war, dessen totale Niederlage sein wird. Er hat nichts in mir, sagt Jesus. Das heißt so viel wie, er hat keine Handhabe in mir. Und die dritte Stelle dann, die lesen wir hier in Johannes 16, Vers 11. Aber halten wir fest, alle drei Aussagen, in denen der Teufel als Fürst, als der Oberste der Welt bezeichnet wird, stammen von Jesus selbst. Und alle drei Aussagen fallen in die unmittelbare Leidenszeit unseres Heilandes. Mit anderen Worten, sie fallen in den scheinbaren Tiefstpunkt der Geschichte. Es waren jene Stunden, von denen Jesus selbst einmal sagte, dass es die Stunde der Macht der Finsternis ist. So lesen wir es in Lukas 22, Vers 53. Wollen wir diese Dimension, die wir so oft vergessen, nicht übersehen? Der zweite Punkt, die Berechtigung von Satans tyrannischer Herrschaft. Meine Brüder und meine Schwestern, natürlich kannte ich diesen Ausdruck Oberster der Welt. Ich hätte wohl auch gewusst, wo man ihn im Neuen Testament findet. Aber zuweilen verhält es sich ja so, und ich denke, das ist bei Ihnen nicht anders, dass scheinbar altbekannte Aussagen, die uns ganz vertraut sind, auf einmal uns ergreifen und ins Nachsinnen bringen. Moment mal, was steht hier eigentlich? So war es auch hier bei mir, bei dieser Stelle. Mir stellte sich die Frage, wie ist diese Aussage eigentlich zu verstehen? Der Teufel als der Chef dieser Welt? Ist sie richtig? Verhält es sich nicht so, dass es Gott ist, der Allmächtige ist, der Schöpfer Himmels und der Erden und damit eben auch, dass er Gott ist, der über alles regiert? Und sagt die Bibel nicht selbst an anderer Stelle, dass alle Gewalt im Himmel und auf Erden Jesus Christus gegeben sind, also nicht dem Teufel? Müsste man aus dieser Perspektive nicht geradezu als eine wahnwitzige Aufschneiderei es sehen, als der Teufel in der Wüste Jesus dreimal versuchte und beim dritten Mal ihm anbot, ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit zu geben? Und zwar nur unter einer einzigen Bedingung. Kleinigkeit, oder? nämlich wenn der Sohn Gottes vor ihm niederfällt und ihn anbetet. Müssten wir darauf nicht mit der Bemerkung reagieren, was bildet sich der Teufel eigentlich ein? Was ist das für ein größenwahnsinniger Phantast? Oder aber man könnte sagen, naja, Fürst der Welt, das war ja meinetwegen bis Golgatha, aber jetzt verhält es sich nicht mehr so. Ich sage nicht, dass an derartigen Einwänden nichts dran ist, dass sie völlig falsch sind. Aber ich weise doch darauf hin, als der Teufel das Angebot machte, dem Herrn Jesus alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit zu geben, Jesus nicht darauf reagierte, ha, stimmt doch gar nicht, geht gar nicht. Vielmehr besprengte Christus sich in seiner Erwiderung auf die allerdings sehr scharfe Erklärung, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Es ging also Jesus nur um die Frage der Klarstellung, wer anzubeten ist. Im Übrigen bezeichnet auch der Apostel Paulus den Teufel als den Gott dieser Weltzeit, dieses Äons. In 2. Korinther 4, in den Versen 3 und 4 schreibt er, wenn unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat. Das heißt doch, auch nach Golgatha ist Satan der Gott dieser Weltzeit, also der Fürst dieser Welt. Aber wie ist denn das dann zu verstehen? Nun, tatsächlich ist es so, dass der Teufel nach wie vor große Macht hat. Der Teufel ist weiterhin der Gott dieser Welt. Aber mit dieser Macht verhält es sich eigentümlich. Und dazu weise ich hin auf den Abschnitt, den wir auch in der ersten Schriftlesung lasen, also auf Offenbarung Kapitel 12. Ich weiß, dass manches da drin steht, was schwer zu verstehen ist. Wir wollen darauf jetzt nicht eingehen. Wir wollen ja jetzt bald in den Bibelstunden anfangen, das letzte Buch der Bibel durchzuarbeiten. Aber konzentrieren wir uns stattdessen auf eine einzige Aussage, die hier gemacht wird. Ich meine Offenbarung 12, Vers 11. Dort heißt es, dass die Christen ihn, nämlich den Teufel, den Drachen, überwunden haben durch das Blut des Lammes. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Und das heißt doch nichts anderes, als dass der Satan jetzt überwindbar ist. Er ist jetzt besiegbar. Aber bitte nicht in unserer Kraft, bitte nicht, sondern durch das Blut Christi, das er vergossen hat. Umgekehrt formuliert heißt das, was hier steht, meint nichts anderes, als dass der Teufel die Macht, die er immer noch über die Menschen hat, aus der Sünde, aus der Sündhaftigkeit der Menschen bezieht. Ich habe einmal gelesen, dass Christen in einer Veranstaltung aufgefordert wurden und es dann auch praktizierten, den Teufel lauthals auszulachen und zu verspotten. Ich empfehle dringend, das nicht zu tun. Lassen wir derartiges. Ihr Lieben, wir haben keine Ahnung, wie groß seine List und wie grausam seine Macht ist. Und an diese Macht über uns ist Satan durch den Ungehorsam Adams und Evas gekommen. Und wir können den Teufel und sein Reich niemals in eigener Kraft und in eigenem Vermögen überwinden, wegen unserer Sündhaftigkeit, sondern einzig und allein durch das Blut des am Kreuz für uns geschlachteten Lammes. Haben wir in unserem Leben eigentlich diese gewaltige Auseinandersetzung zwischen Christus und Satan auf dem Schirm. Diese gewaltige Auseinandersetzung, die wir schon auf den ersten Blättern der Bibel lesen, wo Gott gleich nach dem Sündenfall zu der Schlange sagte: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Es wird eine Auseinandersetzung sein. Haben wir das auf dem Schirm? Nicht? Einerseits leben wir in einer Zeit, in der viele gewaltig fasziniert sind von allem, was mit diesen Finsternismächten zu tun hat. Aberglaube in jeder Form, aber auch Spiritismus, Okkultismus und dann eben auch Exorzismus. Aber dabei wird der Teufel eher wahrgenommen als ein unheimliches, als ein düsteres Wesen. Das ist er auch. Bitte missverstehen wir uns nicht. Ich habe vor, im Rahmen dieser Serie auch auf das Thema der sogenannten Besessenheit einzugehen. Bekanntlich lesen wir auch darüber einiges im Neuen Testament. Denken wir etwa an die Begebenheit des Gadareners. Aber hier in Johannes 16 werden wir auf einen anderen Aspekt dieser Auseinandersetzung aufmerksam gemacht. Satan, er ist der große Widersacher Christi. Und darum ist er auch unser Feind. Jedenfalls, wenn wir zu Christus gehören. Und wir sind aufgerufen, ihn durch Christus zu überwinden. Nicht? Andererseits hört man dann auch immer wieder Aussagen, als sei der Teufel so eine Art mythologische Figur mit Hörnern oder Pferdefuß. Ich las einmal in einer liberalen Dogmatik über den Teufel das Wort Unperson. Der Teufel ist eine Unperson. Oder man bekommt so dumme Nebelkerzen vorgesetzt wie: Also wir sollen nicht an den Teufel glauben, sondern an Gott. Natürlich glauben wir nicht an den Teufel, aber wir glauben, dass es ihn gibt und dass er höchst intelligent und außerordentlich verschlagen ist. Und er ist berechtigt, auf uns Einfluss auszuüben, wegen unserer Sündhaftigkeit. Und damit komme ich zum dritten Punkt, die Unrechtmäßigkeit von Satans tyrannischer Herrschaft. Okay, man könnte jetzt trotzdem einwenden, dass bei Aussagen wie der Fürst dieser Welt ist doch gerichtet oder Satan ist hinausgeworfen, da kommt doch zum Ausdruck, dass wir heute mit diesem Obersten der Welt nichts mehr zu tun haben. Er hatte einmal Macht, gut, aber jetzt ist er doch gerichtet, steht doch da. Darauf antworte ich, ja, Satan ist gerichtet. Er ist am Kreuz auf Golgatha durch den Sohn Jesus Christus gerichtet. Er ist hinausgeworfen. Aber dieses Wort von dem Gerichtetsein hat auch eine prophetische Dimension. Dieses Wort greift, wenn wir auf unsere Erfahrung blicken, auf die Zukunft voraus. Bekanntlich hatte Jesus einmal seinen Jüngern den Auftrag gegeben, das Evangelium von seinem Reich zu verkündigen. Und dann kehrten sie auch begeistert zurück und teilten ihm voller Überschwang mit: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Super. Und darauf entgegnete ihnen Jesus nicht: Ihr könnt den Teufel und sein Reich jetzt vergessen, jetzt ist alles geschehen, denn ich bin in sein Reich eingebrochen. Vielmehr schildert er seinen Jüngern eine Vision. Er sagt: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Das ist Zukunft. Das ist prophetisch vorausgreifende Aussage. Im Kern hat es sich dann auf Golgatha erfüllt. Jesus sagt das ja auch in der Vergangenheit: Ich sah. Und zwar deswegen, weil es so gewiss ist. Aber diese Aussage, sie steht in der Spannung zwischen schon jetzt und noch nicht. Ich kann da auch auf eine andere Aussage hinweisen, die in Johannes Kapitel 5 steht. Dort sagt der Herr, er war in Jerusalem, ein merkwürdiges Wort. Er sagt: Wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, dass die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben. Nicht auch hier kann man die Frage stellen, ja was denn jetzt, ist die Stunde jetzt da, dass die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden oder kommt sie noch? Aber noch einmal, das ist prophetische Sprache. Die steht in der Spannung zwischen dem noch nicht und schon jetzt, aus unserer Warte, nicht aus der Warte der Ewigkeit. Da ist der Sieg perfekt. Halten wir fest, der Fürst der Welt ist am Kreuz auf Golgatha gerichtet. Die rechtmäßige Herrschaftsgrundlage ist dem Satan entzogen. Er ist hinausgetan. Es gibt in dieser Weltgeschichte viele Wendepunkte und viele Wenden und auch in unserem Leben. Aber der alles entscheidende Wendepunkt der gesamten Geschichte ist der Tag von Golgatha, als Satan gerichtet wurde. Dort ist die Sünde abgeschafft worden. Dort ist der Tod, unser Tod, in den Sieg verschlungen worden. Dort ist das Gericht über die Welt ergangen und auch das Gericht über den Satan. Aber sichtbar, offenkundig wird dies erst am Tag des sichtbaren Erscheinens Christi. Und bis dahin stehen wir noch immer in dieser gewaltigen Feindschaftsauseinandersetzung, die Gott gleich nach dem Sündenfall erklärte und die ihren entscheidenden Wendepunkt am Kreuz auf Golgatha hatte. Nicht in der Zwischenzeit, also in der Zeit, in der wir jetzt leben, können wir die Situation vergleichen mit der, in der sich einst David gegenüber Saul befand. Nicht nachdem der Prophet Samuel den König, den David im Haus Isais gesalbt hatte, da war er rechtmäßig zum König eingesetzt. Gleichwohl dauerte es noch sehr lange, bis Saul dann tatsächlich beseitigt war. In den Augen Gottes war Saul längst verworfen und David als König eingesetzt. Aber wie viele sahen das auch? Aus der Perspektive Gottes ist Satans Krieg vorbei. Bestenfalls noch ein Rückzugsgefecht. Es ist der Kampf eines bereits entscheidend geschlagenen Feindes. Aber aus unserer Warte muss das heute durchaus nicht immer so aussehen. Und was heißt das aber praktisch nun für uns? Erstens, du darfst es wissen und du darfst glauben. Über allem steht Christus. Er hat den Krieg gegen Satan gewonnen. Er hat der Schlange den Kopf zerschmettert. Zweitens heißt das, du bist aufgerufen, den Teufel durch das Blut des Lammes zu überwinden. Oder hören wir, wie es Jakobus formuliert, widersteht dem Teufel. Und er gibt uns eine Verheißung. Denn er flieht dann von euch. Oder hören wir, wie Paulus es im Epheserbrief schreibt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Aber dabei lasst uns wachsam bleiben. Sehr wachsam. Die Auseinandersetzung zwischen Christus und Satan war und ist universal. Nicht wahr? Wenn wir häufig an den Bereich der Schlange denken oder wo Satan drüber herrscht, da denken wir vielleicht an so einen abgezirkelten Bezirk. Wir denken an Aberglauben, Tischrücken, Götzendienst, vielleicht Yoga, Besessenheit und so weiter. Natürlich gehört das auch zum Bereich des Teufels. Und auf keinen Fall dürfen wir mit diesen Dingen etwas zu tun haben. Und wenn jemand darin verstrickt ist, er sage sich bitte im Namen Jesu davon los. Aber wenn wir an den Satan und seine Herrschaft denken, dann bitte fixieren wir uns nicht auf solche Dinge, sonst sind wir von vornherein schief in den Proportionen, die wir sehen. Fixieren wir uns nicht von vornherein, wenn wir an den Teufel denken, auf diesen okkult-spiritistischen Bereich. Nicht, das wäre etwa so, wie wenn man in seinem Haus, in dem das Licht ausgegangen ist, nur an den Sicherungen im Sicherungskasten herumschraubt, während doch das eigentliche Problem umfassender ist. Es liegt nämlich beim zentralen Hauptschalter des Elektrizitätswerkes. Die Auseinandersetzung zwischen Christus und Satan ist universal. Das heißt ganz praktisch, Jesus sagt es einmal, dass es eine zentrale List des Teufels ist, das Wort Gottes aus den Herzen der Menschen herauszureißen, die es gehört haben. Etwa im Gleichnis vom Sämann. Das heißt ganz konkret, wie gehst du mit dem um, was du sonntags hörst? Ich meine heute Nachmittag, nicht jetzt, heute Nachmittag, heute Abend, in der vor dir liegenden Woche. Welche Konsequenzen hat das? Oder ist das alles unter die Dornen gesät? Und Jesus erklärt, was Dornen sind, die Sünde. Und so reißt es der Satan dir wieder aus deinem Herzen. Und bitte vergessen wir auch nicht, dass Satan zuweilen auftreten kann in der Gestalt eines Engels des Lichts. Also nicht düster. Softie, freundlich, als sentimentaler Menschen und vor allen Dingen Sündenversteher. Und überhaupt, sollte Gott wirklich gesagt haben, du, er hält dir viel vor. Er vermittelt dir keine guten Gefühle, ich vermittle sie dir, du wirst sein wie Gott. Reichtum und Ansehen kriegst du alles von mir, nur deine Seele will ich haben. Nirgendwo steht in der Bibel, dass der Teufel sich durch Schwefelgeruch bemerkbar macht. Nirgendwo, ihr Lieben. Aber es steht sehr häufig drin, dass er uns das Wort Gottes, dass er uns das Evangelium von seinem Sohn entreißen will oder es verhüllen will, wie in 2. Korinther 4. Und lass ihm das nicht zu. Martin Luther, er wusste viel vom Teufel. Wenn ich das so sage, dann kann es sein, dass der eine oder der andere im Stillen denkt, naja, ist ja klar, der lebte noch irgendwie im Mittelalter. Ich glaube nicht, dass das der Grund war. Nicht der mittelalterliche Teufelsglaube war mit viel magischem Denken und auch abergläubischen Zaubereien durchsetzt. Im Unterschied dazu hatte Luther den Teufel als Gegenspieler von Christus erkannt. Er hatte verstanden, es geht zwischen Christus und dem Satan zutiefst um eine rechtliche Auseinandersetzung. Wem gehören die Menschen? Und gerade weil Luther so zentral aus den Verheißungen des Evangeliums von Jesus Christus lebte, hatte er so einen klaren, so einen scharfen Blick auf den Feind, auf den Bösen. Gerade weil der Reformator so nah bei Christus lebte und aus dem Wort Gottes erkannt hatte, dass Christus in das Reich des Teufels eingebrochen ist, wie ein Einbrecher. Das ist das Wort im Griechischen. Und dass der Teufel jetzt gebunden ist und dass der Stärkere den Starken gefesselt hat. Gerade deswegen machte er sich keine Illusionen über diesen Erzfeind. Und ich bin davon überzeugt, ihr Lieben, je dichter wir bei Christus leben, desto deutlicher, desto schärfer werden wir einen Blick für Satan und sein Wirken bekommen. Und dann wissen wir, es dann wirklich. Großmacht und viel List sein grausame Rüstung ist. Auf Erd ist nicht seinsgleichen. Aber diese Einsicht, sie führt uns nicht in Ängstlichkeit hinein. Vielmehr ruft sie uns dazu auf, in dem Sieg Christi als Überwinder unser Leben zu führen. Amen.